Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Freddy, auch herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung und für die Einladung. Leid, wie kann Gott das alles zulassen? Das ist ja die schwierigste, die rätselhafteste aller Fragen unseres Menschseins. Und ich kann mich an kaum ein missionarisches Gespräch erinnern, wo nicht irgendwann diese Frage gestellt wurde. Und es gibt tatsächlich unendlich viel Leid. Wenn wir all das Leid, was Sie mitgebracht haben, hier zusammentragen würden, dann würde diese neue Woche nicht ausreichen. Davon bin ich fest überzeugt. Ich stehe hier nicht als der Besserwisser, der auf jeden Pott den passenden Deckel hat und auf all die Leitfragen, die uns bewegen, die Antwort mitgebracht hat. Ich kenne auch die Frage, warum. Jetzt gerade in diesem Monat, am 5. Juli, habe ich mich mit meiner Schwester zum Fahrradfahren getroffen. Wir haben eine Tagestour gemacht. Warum? Weil es der 5. Todestag meines Schwagers war, der an einem wunderschönen Sonnentag am Nebelhorn bei Oberstdorf am 5. Juli 2012 abgestürzt ist. Und wir haben uns die Frage gestellt, warum. Ich war der einzige Augenzeuge, wie mein Schwager etwa 70 Meter in die Tiefe stürzte. Er war sofort tot. Meine Schwester war schon ein Stück vorgelaufen. Das war zwischen der Höffertstation und der Geißalpe, zwischen den zwei Geißalpseen, wer sich da auskennt. Und da stellt man sich schon die Frage, warum? So ein vorbildlicher Christ, so ein herrlicher Tag und der Tod ist doch so nah. Da stehe ich am Grab eines Freundes, 42 Jahre alt, ein vorbildlicher Christ, so vorbildlich, dass der Chef, der kein Christ war, ans Grab ging, nachdem ich die Rede gehalten hatte und ihm ein unglaublich positives Zeugnis ausstellte. Er hinterlässt 5 Kinder und das Jüngste noch schwer behindert. Warum? Wir finden auf viele dieser Fragen keine Antwort. Aber ich möchte Ihnen gleich zu Beginn einen wunderschönen Bibelvers sagen, der mir oft geholfen hat, aus Psalm 55, Vers 23. Wirf auf den Herrn deine Last und er wird dich erhalten. Und das dürfen wir tun, Lasten abladen bei unserem Herrn Jesus Christus, der großes Verständnis für unsere Fragen hat. Nun, wenn ich heute Morgen über diese schwierige Frage nachdenke, dann teile ich das Leid zunächst einmal gerne in 3 Kategorien ein. Die 3. Kategorie ist die schwierigste und damit wollen wir uns auch am intensivsten beschäftigen. Aber lassen Sie uns zunächst mal festhalten, es gibt in unserem Leben selbst verschuldetes Leid. Hier vorne sitzen noch ein paar junge Männer, die habe ich, glaube ich, am Freitag schon in der Jugendstunde gesehen, gerade einen Führerschein gemacht und wenn die dann wie die Wilden hier von Dübendorf nach Zürich diese Serpentinenstraße fahren und Mama sagt, pass nur auf, dass du nicht vom Baum landest, aber sie nehmen diese Warnung nicht ernst und es passiert was, dann sollten wir bitteschön Gott nicht dafür verantwortlich machen. Es gibt ja so eine Redensart, zumindest bei uns in Deutschland, das größte Leid ist das, was der Mensch sich selbst andeiht. Also manches Leid tun wir uns selber an, indem wir unverantwortlich leben, vielleicht über unsere Grenzen hinausgehen, trotz Warnungen uns dennoch an Grenzen nicht halten und so weiter. Aber das ist nur ein Teil dieser Leitfrage, aber das möchte ich nicht außen vor lassen. Weil wir dürfen Gott dafür auf keinen Fall verantwortlich machen. Dafür tragen wir selbst die Verantwortung. Und dann gibt es unendlich viel Leid, was Menschen anderen Menschen zufügen. Die Römer hatten ein Sprichwort, homo homini lupus est, der Mensch ist des Menschen Wolf. Menschen machen sich gegenseitig das Leben schwer. Auch heute töten Menschen unschuldige Menschen. Und hier ist natürlich die Frage, wenn Gott doch ein gerechter, liebender Gott ist, warum haut er dann nicht einfach dazwischen? Warum setzt er nicht allem Leid ein Ende? Er könnte das doch in seiner Allmacht. Wir haben soeben in der Gebetsgemeinschaft, als wir noch zusammen waren, dieses wunderbare Wort aus der Offenbarung gelesen, dass der Herr die Schlüssel des Todes und des Hades hat. Dass der Herr Jesus der Größte ist. Dass der Herr Jesus den Teufel besiegt hat. Dass der Herr Jesus der Allmächtige ist. Ja, wenn Menschen anderen Menschen Leid zufügen, könnte er sie doch einfach bestrafen und dann wäre das Thema erledigt. Auch hier bekommt Gott schnell den schwarzen Peter zugeschoben. Es ist schon interessant, wenn man daraufhin die Bibel einmal untersucht, dass Petrus eine ganz tolle Stelle im Petrusbrief hat. Und die wollen wir uns zu dieser Frage mal kurz anschauen. Da macht er nämlich dazu drei oder gibt er uns drei Antworten auf die Frage, warum haut Gott nicht dazwischen, wenn Menschen anderen Menschen Leid zufügen? Und Petrus schreibt ja seine Briefe bekanntlich an Christen, die verfolgt wurden, die Schwierigkeiten im Leben erfuhren, weil sie sich zu Jesus Christus bekannten. Und da lesen wir im zweiten Petrusbrief ab Vers 7. Die jetzigen Himmel und die jetzige Erde aber sind durch dasselbe Wort aufbewahrt und für das Feuer aufgehoben zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Stoppen wir hier zunächst einmal. Petrus erinnert die Briefempfänger an die Gerechtigkeit Gottes. Gott ist absolut gerecht. Und die Tatsache, dass Gott Gott ist, garantiert auch eine gerechte Endabrechnung. Gott wird für Gerechtigkeit sorgen. Wenn hier vielleicht jemand sitzt, der sehr viel Dreck am Stecken hat, alles Unrecht dieser Welt wird offenbar, wird sichtbar, wenn wir Menschen uns vor Gott verantworten müssen. Und dann wird Gott für Gerechtigkeit sorgen. Das darf auch denen unter uns ein Trost sein, die immer dumm dastehen, die immer übers Ohr gehauen werden, die sich aber nie wehren können. Gott wird auch für ihre Gerechtigkeit sorgen. Dafür steht Gott. Die Tatsache, dass es Gott gibt, dass es eine Auferstehung gibt, garantiert eine gerechte Endabrechnung. Nun denken Sie vielleicht, das ist aber für mich heute ein billiger Trost. Das wird ja erst dann in der Ewigkeit sichtbar, aber dazu später noch mehr. Lesen wir zunächst mal einen zweiten Teil dieser Antwort des Petrus. Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass beim Herrn ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Nun, ich habe in der Schule mal Mathe unterrichtet. Mit dieser Gleichung 1 zu 1000 wie 1000 zu 1 habe ich Probleme. Die Schweizer vielleicht nicht. Wenn ich als Deutscher die Preise der Schweizer sehe, dann ist, glaube ich, ein deutscher Denar 1000 Schweizer Franken oder so ähnlich. Könnte man fast schon meinen, wenn man so in Zürich gestern unterwegs war. Aber es geht hier um was anderes. Gott möchte, oder Petrus möchte deutlich machen, bei allem Leid, denkt daran, Gott ist der Größe Zeit übergeordnet. Wir werden ja vielleicht, wenn es hochkommt, 70 Jahre, 80. Ist jemand hier, der älter ist als 80? Darf ich mal um Handzeichen bitten? Oh, das sind ja doch eine Handvoll. Schön, dass Sie auch heute Morgen hier sind. Sie haben also eigentlich schon das Alter überschritten, was Gott so angegeben hat und was Mose mal im Psalm 90 schreibt. Aber das ist Gnade, das ist ein großes Geschenk. Gott ist der Größe Zeit übergeordnet und wir Menschen sind angelegt für die Ewigkeit. Und die Ewigkeit, oder sagen wir mal die Zeitlichkeit, in der wir heute leben, ist ein Bruchteil von der Ewigkeit. Wenn ich Sie jetzt, die Sie 80 sind, fragen würde, ja, wie lang haben die das Leben denn empfunden? Im Vergleich dazu ein Kind mit dieser Frage konfrontieren würde, was denkst du denn, du bist jetzt 7 und willst mal 80 werden, für ein Kind ist das eine Ewigkeit. Für einen älteren Menschen, und ich gehe ja auch jetzt, nächstes Jahr 60, das Leben erscheint mir, je älter ich werde, immer kürzer. Geht Ihnen das auch so? Das Leben erscheint uns immer kürzer, je älter wir werden. Und genau das möchte Petrus deutlich machen. Denkt bitte daran, die Zeitlichkeit ist verglichen mit der Ewigkeit ein Bruchteil von der Wirklichkeit. Eine Millisekunde von der Wirklichkeit. Wir blühen auf und verwelken, sagt der weise Salomo. Unser Leben ist ein Hauch, ein Augenblick. Aber in diesem Augenblick stellen wir die Weichen für die Ewigkeit. Und von daher will Petrus deutlich machen, alles Leid dieser Welt ist endlich, nicht unendlich. Gott hat eine andere Zeitrechnung. Und hier einen Moment gelitten, der mag für uns eine Ewigkeit erscheinen, weil es vielleicht Jahre, Jahrzehnte sind, aber aus der Perspektive Gottes, mit dem Hinblick auf die Ewigkeit, verliert selbst das Rätselhafteste im Leben, nämlich das Leid, seine große Bedeutung. Ich lasse einmal diesen schönen Satz, auch die Leiden, das Rätselhafteste, was es in dieser Welt gibt, verlieren ihre große Bedeutung in einem Leben, das eine unendliche Fortsetzung hat. All das Leid, was Sie durchleben, müssen wir ganz ernst nehmen, mag für Sie auch eine Ewigkeit bedeuten, aber aus der Perspektive Gottes betrachtet, ist es ein Augenblick. Danach kommt die Ewigkeit. Und die letzte Antwort Gottes auf all das Leid seiner Kinder ist die Tatsache der Auferstehung zum Leben. Da wird all das Leid ein Ende haben. Und dann werden wir in der Herrlichkeit sein. Ohne Leid, ohne Tränen, ohne Probleme, ohne Schwierigkeiten. Und genau das tut Petrus, was auch Paulus tut. In Römer 8, 18 lesen wir zum Beispiel, und im Bild gesprochen baut Paulus dort eine Balkenwaage auf und er macht deutlich, ich lege jetzt mal in die eine Waagschale all das Leid dieser Welt, auch das persönliche Leid, was Paulus durchlebt hat wegen der Verkündigung des Evangeliums. Und wenn wir den 2. Korintherbrief lesen, Kapitel 11 und 12, dann empfinden wir ein wenig davon, was der Mann durchlitten hat. Das wiegt schwer. Aber dann legt er in die andere Waagschale die Herrlichkeit, das, was wir im Himmel erwarten. Und er sagt, das ist nicht mehr wert, miteinander verglichen zu werden. Die Leiden der jetzigen Zeit sind nicht wert, mit der zukünftigen Herrlichkeit verglichen zu werden. Jetzt mag der ein oder andere sagen, tja, das ist ein billiger Trost, dieser Hinweis auf den Himmel. Aber meine lieben Freunde, ich sage gerne, ich vertröste mich nicht nur auf den Himmel, sondern ich werde heute schon vom Himmel her getröstet. Denn ich erwarte den wiederkommenden Herrn. Ich werde heute schon mit Himmelsbotschaft getröstet. Und das gibt mir Mut, Kraft, Zuversicht, eine lebendige Hoffnung in all den Schwierigkeiten des Alltags. Von daher dürfen wir auch das zur Kenntnis nehmen. Gott hat eine andere Zeitrechnung. Auf uns wartet die Ewigkeit. Und die letzte Antwort Gottes auf all das Leid dieser Welt ist die Tatsache der Auferstehung zum Leben. Und dann kommt ein drittes. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern alle zur Buße kommen. Petrus erinnert die Christen daran, die Tatsache, dass Gott heute noch nicht dazwischenhaut und all dem Leid dieser Welt ein Ende setzt, ist ein Beweis für die Geduld Gottes. Gott möchte noch eine Chance zur Umkehr geben. Und von daher ist es, was Petrus hier sagt, von großer Bedeutung auch für unseren evangelistischen Dienst als Christen. Gott lässt den Menschen noch gewähren, damit sie noch das Evangelium hören können. Wir haben soeben aus Jesaja 38 gehört, zum Heil wurde mir bitteres Leid. Und ich las einmal von C.S. Lewis den schönen Satz, Schmerzen sind Gottes Megafon, um eine taube Welt aufzuwecken. Stellen Sie sich mal vor, Gott hätte alles Leid unmittelbar, alles Unrecht, so muss ich ja sagen. Er hätte alles Unrecht unmittelbar nach seinen Maßstäben gerichtet, was Sie, was ich im Leben getan haben. Dann wäre diese schöne Zionshalle leer. Keiner von uns wäre mehr da. Die Tatsache, dass Gott es zulässt, dass wir Unrecht tun und trotzdem überleben, ist ein Beweis seiner Geduld und seiner Gnade. Gottes Herz blutet, wenn er sieht, wie Menschen anderen Menschen Unrecht zufügen. Aber er lässt den Menschen noch gewähren, um ihm eine Chance zur Umkehr zu geben. Es ist ein Beweis, sagt Petrus, seiner Geduld, seiner Langmut, damit Menschen noch zur Buße kommen. Und das möge Gott auch heute schenken. Angesichts all dem Leid setzt Gott eben noch nicht ein Ende, weil er uns noch eine Chance gibt, umzukehren zu seinem Sohn Jesus Christus und lebendiges, ewiges, neues Leben in Jesus zu finden. So viel vielleicht zu den zwei Kategorien des Leidens und jetzt die schwierigste. Ich habe sie genannt unverschuldetes Leid. Naturkatastrophen, plötzlich krank, unheilbar krank, krebskrank, obwohl gesund gelebt, Unfälle. Die Schuldfrage ist fehl am Platz. Für mich das Schwierigste im Leben eines Menschen. Unverschuldet leiden. Nun, um im Ansatz überhaupt eine Antwort finden zu können auf diese schwierigste Kategorie des Leidens, brauchen wir meiner Ansicht nach zunächst einmal das richtige Gottesbild. Denn was machen wir? Wir beobachten Chaos, Leid, Durcheinander in dieser sichtbaren Welt und ziehen negative Rückschlüsse auf das Wesen eines unsichtbaren Gottes. Das wäre genauso, wenn Sie in den Nachkriegsjahren in Deutschland auf dem Domplatz in Köln gewesen wären. Dort hätten Sie den zerstörten Kölner Dom gesehen, eine Ruine, von Bomben zerschlagen. Und Sie hätten bei sich überlegt, aha, jetzt sehe ich den Kölner Dom als Ruine, da muss doch der Architekt eigentlich unfähig gewesen sein. Keiner hätte das getan. Selbst in der Ruine des Kölner Doms war noch etwas zu erkennen von der Genialität des Architekten. Selbst in der zerstörten Schöpfung, von Naturkatastrophen gebeutelten Schöpfung. Und es nimmt mehr und mehr zu. Wir hatten jetzt letzte Woche in der Tageszeitung eine Statistik über Blitze in Deutschland, gerade bei uns im Hessenland. Das hat enorm zugenommen. Unwetter, Brände, es nimmt zu. Aber selbst in der zerstörten Schöpfung, sagt Paulus in Römer 1, ist noch etwas zu erkennen von der Genialität des Schöpfers. Also wir dürfen diesen Denkfehler nicht machen. Wir beobachten Krankheit, Leid, Tod in der sichtbaren Welt und ziehen negative Rückschlüsse auf das Wesen eines unsichtbaren Gottes, indem wir sagen, wie kann das ein Gott der Liebe sein, der das zulässt? Also wir brauchen das richtige Gottesbild und dazu einige konkrete Punkte. Das erste, Gott hat das Böse nicht gewollt. Als er den Menschen geschaffen hatte, sagte er, es war sehr gut. Die Schöpfung war sehr, sehr gut. Und wissen Sie, für mich ist das immer eine große Hilfe, wenn ich schwierige Fragen zu beantworten habe, die unsere Welt betreffen, dass wir mal einen Blick tun ins Buch der Anfänge. Die ersten 11 Kapitel der Bibel, 1. Mose 1 bis 11, geben uns Erklärungen für Zusammenhänge, die bis heute unvergleichlich wertvoll sind. Und deshalb werden diese ersten Kapitel der Bibel auch so massiv angegriffen von der sogenannten Bibelkritik und wird das immer mehr in Frage gestellt, was dort beschrieben ist. Die Schöpfung, der Sündenfall, hat Adam überhaupt gelebt, die Sintflut. Aber nur mit diesen Informationen finden wir Erklärungen, die schlüssig, die logisch sind für die Zustände in unserer Welt. Und da lesen wir am Anfang, Gott schuf Himmel und Erde, er schuf am sechsten Tag den Menschen und es war sehr gut. Gott hat das Böse nicht gewollt. Aber, jetzt könnte ja sofort der Einwand kommen, wie konnte Gott denn in die Mitte des Gartens einen Baum stellen und konnte dem Menschen sagen, des Tages, da du davon isst, wirst du sterben. Warum hat er das getan? Diese Tatsache müssen wir verstehen. Er hat es getan, weil Gott, und das hört sich vielleicht zunächst ganz anders an, als wir uns das vorstellen, weil Gott uns so geschaffen hat, dass wir ihm ähnlich sind. Wir sind ja keine, und das sage ich ganz bewusst als jemand, der in der Schule Biologie unterrichtet hat, wir sind ja keine höher entwickelten Tiere. Wir haben auch keinen gemeinsamen Vorfahren mit dem Affen. Freddy, oder? Du guckst mich ganz erstaunt an. Also, wir sind Menschen. Und wir unterscheiden uns vom Tier dadurch, dass wir Persönlichkeiten sind. Und kein Evolutionstheoretiker hat mir bisher die Frage beantworten können, wieso aus unpersönlicher Materie plötzlich Persönlichkeiten geworden sind, wenn es nicht einen persönlichen Schöpfergott gibt, der mich gemacht hat. Worin unterscheidet sich eine Persönlichkeit vom Tier? Ein Tier handelt nach Instinkt. Eine Persönlichkeit steht in einem persönlichen Frage-Antwort-Verhältnis zu Gott. Gott redet zu mir. Ich kann antworten. Ich kann mich entscheiden. Ich kann verantwortungsbewusste Entscheidungen treffen. Und ich kann mir sogar Gedanken machen, welche Folgen hat das denn, wenn ich dieses oder jenes tue oder lasse. Und das kann Materie, das kann ein Tier nicht. Die Tatsache, dass ich Persönlichkeit bin, dafür gibt es nur eine Erklärung, dass hinter meinem Leben ein persönlicher Schöpfer steht. Und dieser persönliche Schöpfer lässt mir als Mensch die Wahlfreiheit. Das gehört zur Persönlichkeit dazu. Ich kann mich für oder gegen ihn entscheiden. Jetzt hat der Mensch sich gegen Gott entschieden. Denn er wollte gerne sein wie Gott. Und immer dann, wenn der Mensch vergessen hat, dass er höchstens der Zweite im Universum ist, ist der Teufel los. Durch den Sündenfall ist die gesamte Schöpfung durcheinander geraten. Das finden Sie hier auf diesem Schaubild, was wir mal für Unterrichtsmaterial für unseren biblischen Unterricht gemacht haben. Zunächst ist natürlich der Verlust der Gottesbeziehung. Und zwar steht auf einmal Schuld zwischen Mensch und Gott, Misstrauen, Angst, Scham, Trennung, Fluch, Tod, Schmerz. Gott respektiert ihre Entscheidung, so wie damals Adams und Evas Entscheidung. Es gab natürlich dann auch Probleme in der ersten Ehe, die erste Ehekrise. Einer schiebt die Schuld auf den anderen. Das hat zu tun mit dem Arbeitsleben, es hat zu tun mit der Schwangerschaft, alles Folgen des Sündenfalls, die wir bis heute erleben. Ich war bei den Geburten meiner drei Töchter dabei, ich habe meine Frau immer beruhigt, die Wehen sind noch nicht so schlimm, aber sie hatte unglaubliche Schmerzen. Es gibt keine schmerzfreie Geburt, trotz allem medizinischen Fortschritts. Erinnert uns jede Geburt an den Sündenfall. Alles durcheinander gekommen. Und auch das Verhältnis Mensch-Schöpfung. Seitdem beutet der Mensch die Natur egoistisch aus. Und seitdem bedroht die Natur den Menschen. Deshalb sagt Paulus ja auch in Römer 8, die ganze Schöpfung seufzt unter der Sünde. Das ist ja nicht nur ein Problem von uns, sondern die ganze Schöpfung seufzt unter der Sünde und freut sich auf Erlösung. Von daher, durch den Sündenfall ist alles durcheinander geraten. Der Verlust der Gottesbeziehung bringt das Chaos in die Welt. Jetzt sagen Sie vielleicht, oder der ein oder andere, der zuschaut, ja, aber diese Geschichte glaube ich doch gar nicht vom Sündenfall. Es ist mir jetzt total egal, ob Sie das glauben wollen oder nicht. Für mich ist es aber eine schlüssige Erklärung, warum wir die Probleme haben. Und die Erklärung gibt uns Gott. Die können wir akzeptieren oder auch nicht. Der Mensch ist in Sünde gefallen und Gott sagt, des Tages, da du davon isst, wirst du sterben. Nun hat Adam ja noch einige Jahrhunderte munter weitergelebt. An der Stelle merken wir auch, Tod ist in der Bibel nie das Aufhören der Existenz, sondern Tod ist in der Bibel immer Trennung. Und der geistliche Tod, der hier in den Topf kam, trennt die Persönlichkeit Mensch von seinem Schöpfer Gott. Und deshalb ist der natürliche Mensch, der ohne Jesus lebt, geistlich tot. Und das ist hier an dieser Stelle mit Tod gemeint. Und wenn wir ins Grab gelegt werden, dann wird die Materie, der Leib, getrennt von der Persönlichkeit. Und dann sind wir leiblich tot. Und dann kennt die Bibel auch den ewigen Tod. Das ist die endgültige Trennung von Gott. Nämlich, wenn ein Mensch zu Lebzeiten diese Trennung nicht überwunden hat, durch den Glauben an Jesus Christus, durch Gottes Gnade sich hat beschenken lassen, bleibt er im Trennungszustand von Gott. Und das nennt die Bibel ewiger Tod. Gott hat uns als Persönlichkeiten geschaffen. Aber dazu müssen wir jetzt ein zweites wissen, denn es wird natürlich gleich die Frage gestellt, warum lässt Gott das denn zu, dass der Mensch in die falsche Richtung läuft? Und jetzt sind Sie vielleicht überrascht, aber wir finden eine Antwort, wenn wir nach dem Wesen der Liebe Gottes fragen. Nun, als ich 1979 um die Hand meiner Annette angehalten habe, obwohl sie ja, wie Sie gleich sehen werden, 30 Zentimeter kürzer ist als ich, konnte ich sie nicht zwingen, du musst jetzt meine Frau werden, sondern was habe ich gemacht? Ich habe geworben um Liebe. Und jeder, der um Liebe wirbt, riskiert, dass der, um den ich werbe, sich gegen mich entscheidet. Denn es gehört zum Wesen der Liebe, dass immer dieses Risiko da ist, dass der, um den ich werbe, Nein sagt. Und genau dieses Risiko musste Gott eingehen, weil er wirklich Liebe ist. Im Himmel werden nur Freiwillige sein. Gott hat von Anfang an um Liebe geworben. Er hat den Menschen alles gegeben. Aber der Mensch hat im Paradies Nein gesagt. Und auch heute sagen unzählige Menschen auf diesem Planeten Nein, wenn sie das Evangelium der Liebe Gottes hören. Denn es gehört zum Wesen der Liebe, dass es immer ein Risiko ist, wenn ich um Liebe werbe, dass der andere sich gegen mich entscheidet. Anders ist keine Gegenliebe möglich, denn wahre Liebe basiert immer auf Freiwilligkeit. Ich kann niemand zur Liebe zwingen. Und deshalb finden wir eine Antwort, wenn wir nach dem Wesen der Liebe Gottes fragen. Ja, sagen Sie aber, was ist das für ein Gott? Er lässt den Menschen in die eigene Richtung laufen. Ja, tut er, aber im selben Moment setzt Gott seiner Liebe die Krone auf. Und er sagt schon in 1. Mose 3, Vers 15, ich werde dir helfen, Mensch, ich werde den Erlöser senden. Und dann finden wir eigentlich von 1. Mose 3, Vers 15 bis Golgatha nur ein Thema in der Heiligen Schrift. Erlösung. Vorbereitung auf den kommenden Erlöser Jesus Christus. Und dann stirbt Jesus Christus stellvertretend für deine und meine Schuld am Kreuz. Und dann ruft Jesus selber ins Universum hinein, warum, mein Gott, hast du mich verlassen? Hier am Kreuz stellt Jesus, der Sohn Gottes, die Warum-Frage. Und wissen Sie, einer der schönsten Bibelverse, der dieses Wesen der Liebe Gottes deutlich macht, finden wir in Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen, eingeborenen, geliebten Sohn hingegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren bleiben, sondern ewiges Leben bekommen. Gott setzt seiner Liebe die Krone auf, indem er seinen eigenen Sohn hingibt für uns. Und am Kreuz stellt Jesus die Warum-Frage. Und ich sage immer wieder, der große Trumpf in der Hand Gottes auf alle schwierigen Fragen unseres Menschseins ist das Kreuz von Golgatha. Am Kreuz beantwortet Jesus alle Fragen, die uns umtreiben. Deshalb sind auch die 7 Worte Jesu am Kreuz von so einer großen Bedeutung. Und das 4. Wort, das Wort in der Mitte, ist genau unsere Frage von heute Morgen. Warum lässt Gott das zu? Dietrich Bonhoeffer hat das mal so schön ausgedrückt. Nur ein Gott, der leidet, kann auch den Ausweg aus dem Leid zeigen. Nur ein Gott, der leidet, kann auch wirklich trösten. Und wir haben einen Gott, der leidet, der mitfühlt, der am Kreuz hängt. Und da hing ja nicht nur der gute Mann von Nazareth. Am Kreuz hing der Sohn Gottes. Und der Sohn Gottes ruft ins Universum, warum hast du mich verlassen? In diesem Augenblick wurde Jesus Christus zur Sünde gemacht. Nahm all die Schuld auf sich, die die Menschheit verschuldet hat. Unglaublich, unfassbar und doch so wahr. Herrliche Botschaft der Gnade. Und hier am Kreuz gibt uns Jesus Christus Gottes Antwort auf die Leidfrage. Das heißt, Gott hat uns in all dem Leid nie allein gelassen. Gott ist wirklich Liebe. Und Gott wirbt immer noch um Liebe. Auch heute Morgen wirbt er um deine Gegenliebe. Aber es ist eine Entscheidung, die jeder Mensch freiwillig treffen muss. Und es liegt begründet in der Tatsache, dass wir Persönlichkeiten sind und dass Gott Gegenliebe haben möchte. Und noch einmal, das Werben um Liebe schließt immer das Risiko mit ein, dass der, um den ich werbe, sich gegen mich entscheidet. Vielleicht stellen wir an dieser Frage mal die Frage, warum lässt Gott das zu? Johannes 18, 22, ein Diener des hohen Priesters schlägt Jesus ins Gesicht. Warum lässt Gott das zu? Johannes 19, Vers 1, da nimmt nun Pilatus Jesus und lässt ihn geißeln. Die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen, setzten sie auf sein Haupt, warfen ihm ein Purpurkleid um und sie sagten, sei gegrüßt, König der Juden, und sie geben ihm Schläge ins Gesicht, keine Streicheleinheiten. Brutale Schläge ins Gesicht. Warum lässt Gott das zu? Er trägt sein Kreuz hinaus nach Golgatha, wo sie ihn kreuzigten. Warum lässt Gott das zu? Weil er uns unglaublich liebt. Unglaublich liebt. Gott hat dich lieb. Nun, die Frage ist, wie reagiert Gott im Einzelfall? Und jetzt kommen wir mehr auf den seelsorgerlichen Aspekt. Was tut Gott in Ihrer persönlichen Notlage? Bisher war das ja alles ein bisschen theoretisch, ich hoffe aber trotzdem zu Herzen gehend, wenn wir an die Liebe Gottes denken. Bevor ich diese Frage beantworte, wie reagiert Gott im Einzelfall, lesen wir zusammen einen Bibelvers aus Johannes 9, die ersten 3 Verse. Als er vorüberging, also Jesus vorüberging, sah er einen Menschen blind von Geburt. Kategorie unverschuldetes Leid. Blind von Geburt. Seine Jünger fragten ihn, Rabbi, das heißt so viel wie Lehrer, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Und Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbart werden. Zunächst ist mir an dieser Stelle einmal wichtig, Jesus geht nicht achtlos an einem Menschen vorüber, der leidet, sondern er redet zu ihm. Und immer wenn Gott redet, verändert sich was. Nicht unbedingt die Lebenssituation, aber die Einstellung, die Perspektive, Das werden wir gleich noch sehen. Gott leidet mit und er kann auch wirklich trösten. Und für mich ist ein wunderschöner Bibelvers in Philipper 4, wo Paulus sagt, nehmt alle eure Sorgen und gebt sie mit Gebet und Flehen. Und dann kommt ein wunderschöner Zusatz, mit Danksagung an Gott ab. Und der Friede Gottes, der den menschlichen Verstand übersteigt, wird eure Herzen regieren. Und das ist der Friede, den Jesus ausstrahlte, als er am Kreuz hing unter unsagbaren Schmerzen und beten konnte, Vater, vergib ihnen. Vater, in deine Hände übergeb ich meinen Geist. Das heißt, wir werden aufgefordert, diesem Gott, der mitleidet, all unsere Nöte zu sagen. Mancher hat mich angesprochen nach dem Todesfall meines Schwagers, ja, wie konntet ihr denn da noch beten? Ja, meine Schwester und ich, wir haben am unteren Gaisalpsee gestanden und haben geschrien zu Gott. Wir standen neben dem Hubschrauber, als der Notarzt oben im Geröllfeld abgelassen worden war mit einem Rettungshelfer und meinen Schwager untersucht. Wir haben gebetet, Herr, lass ihn überleben. Und er hat es nicht getan. Und dann haben wir natürlich überlegt. Und dann wurden wir auf die Probe gestellt. Herr, was ist der Sinn des Ganzen? Und du sagst doch, wir sollen unsere Anliegen mit Danksagung vor dich bringen. Am Abend hatten wir eine erste Teilantwort. Am Abend standen wir nämlich in Oberstdorf in der Leichenhalle. Und der diensthabende Arzt sagte zu mir, ihr Schwager hatte mindestens 5 Frakturen und den ganzen Schädel hinten auf. Und da haben wir Danke gesagt, dass Bernhard im Himmel ist und nicht wie der holländische Kronprinz zu der Zeit noch im Koma lag. Oder denken wir an Michael Schumacher. Keiner weiß richtig, was mit ihm ist. Wie schrecklich für eine Familie, wenn jemand über Jahre im Koma liegt und leidet. Bernhard ist im Himmel. Für ihn sind alle Fragen geklärt. Für uns bleiben viele offen. Aber mir geht es oft so, wie Kierkegaard, der dänische Philosoph, das mal gesagt hat, wir müssen alle miteinander vorwärts leben, aber wir können oft nur rückwärts verstehen. Wir kriegen immer im Rückblick Teilantworten, aber müssen vorwärts leben. Und deshalb bewahre dir in allem Leid, sagt Paulus, eine dankbare Grundhaltung Gott gegenüber. Das schenkt dir inneren Frieden. Und meine lieben Freunde, das ist keine Theorie. Das funktioniert auch angesichts des Todes. Gott steht zu seinem Wort. Und Gott schenkt uns auch in tiefem Leid einen tiefen Frieden, wenn wir uns eine dankbare Grundhaltung Gott gegenüber bewahren. In diesen Tagen hatte ich in meiner stillen Zeit das Buch Hiob und ich bewundere immer Hiob, nachdem er alles verloren hatte. Und dann seine Frau kommt und sagt, als er nun auch seine Gesundheit verliert und dort im Hof sitzt und sich mit Tonscherben die Geschwüre kratzt, weil er es vor Jucken nicht aushält. Seine Frau sagt, sag dich ab von diesem Gott, was willst du mit diesem Gott? Und dann kommt Hiob und sagt, das Gute sollte ich annehmen und das Böse nicht. Obwohl Hiob am Ende seines Berichtes zugibt, ich habe viel zu gering von dir gedacht, bewahrt er sich aber eine solide Grundhaltung Gott gegenüber. Und das möge Gott auch Ihnen, auch uns schenken im Leid, dass wir nie vergessen, dass Gott es letztlich gut mit uns meint. Wir wollen immer alles verstehen, aber wir können nicht in allem verstehen, wie Gott handelt. Gott möchte uns neu lehren, ihm zu vertrauen. Ihm zu vertrauen, dass er keinen Fehler macht. Nun, interessant ist hier, oder ich sag mal lieber erschreckend ist hier, wie die Jünger reagieren. Die Jünger stellen ja sofort die Schuldfrage. Wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern? Und Jesus macht deutlich, diese Krankheit steht in keinem direkten Zusammenhang zu einer Sünde, sowohl bei der Mutter, bei dem Vater, als auch bei ihm selbst. Nun, er selber konnte ja gar nichts Böses getan haben, er ist blind geboren. Das heißt jetzt hier nicht, dass der Mann und seine Eltern sündlos waren, genauso in Sünde geboren wie wir alle. Aber die Krankheit steht nicht in einem unmittelbaren Zusammenhang. Aber das ist heute vielfach das Problem, bis hinein in unsere christlichen Gemeinden. Dass man sagt, ja, du musst nur richtig glauben, dann wirst du wieder gesund. Das ist uns aber an keiner Stelle verheißen, ihr Lieben. Paulus war wahrscheinlich einer der hingegebensten Christen überhaupt und er litt an einer unheilbaren Krankheit. Wir wissen nicht genau, was er hatte, wahrscheinlich ein Augenleiden. Und Gott sagte ihm, nein, ich nehme dir die Krankheit nicht weg. Lass dir an meiner Gnade genügen. Und ist es nicht oft so, dass gerade Menschen, die sehr in Hingabe Gott gegenüber leben, oft ganz tief unten durch müssen. Denken Sie nur mal an Paul Gerhardt, was hat der Mann gelitten? Im 30-jährigen Krieg seine Frau verloren, Kinder an schwierigen Krankheiten verloren und in diesen tiefsten Tälern des Lebens hat er die schönsten Liedtexte geschrieben, die uns bis heute unglaublichen Trost geben. Es ist eine falsche Lehre, wenn gesagt wird, du musst nur richtig glauben, dann wirst du wieder gesund. Das ist uns als himmlisches Volk, als Gemeinde Gottes nicht verheißen. Und von daher zeigt uns Jesus hier eine andere Perspektive. Die Jünger stellen die Schuldfrage. Sie hatten zu dieser Zeit ein falsches Gottesbild. Ich sage immer gern so ein mechanistisches Gottesbild, ein Gottesbild von Ursache und Wirkung. Das haben die Heiden übrigens auch. Solch ein Gottesbild. Wenn es einem Menschen schlecht geht, Gott straft. Nein, nein. Jesus zeigt hier ein ganz anderes Ziel. Und das macht mir zunächst einmal deutlich, Gott ist in seinem Handeln souverän. Absolut souverän. Manche Menschen haben ja so die Vorstellung, gerade solche, die manches Leid durchleben, dass sie einmal vor Gott stehen können und können dann sagen, warum hast du zugelassen, dass mir meine Frau weggelaufen ist? Warum hast du zugelassen, dass mir mein Trabi ausgebrannt ist? Warum hast du zugelassen, dass der Keller überflutet wurde? Warum, warum, warum? Ich sage immer, eins können sie machen, sie können sich so kleine Götzen auf den Stuhl stellen und vor diese kleinen Götzen können sie sich stellen und können anfangen zu schimpfen und zu wettern wie ein Rohrspatz. Aber den großen, allmächtigen Gott, der so groß ist, dass Tag und Nacht engelähnliche Wesen um den Thron Gottes stehen und rufen, heilig, 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 Herr Gott Allmächtiger, der da war, der da ist und der da kommt. Kein Mensch kann diesen Gott anklagen. Und genau das sagt Hiob ja am Ende seines Buches. Auf 1000 Fragen, die du stellst, Gott, hab ich nicht eine Antwort. Wir können nie groß genug von Gott denken. Und Gott ist souverän. Und deshalb, wir können Gott nicht in allem verstehen. Stellen wir uns vor, wir könnten das. Wir haben hier oben 1500 Gramm grau-weiße Masse. Freddy, du auch? Man nennt das Gehirn, ja, Freddy? Okay. Du hast sehr viel davon, das stelle ich immer wieder fest. Zumindest hast du die ganzen Zellen aktiviert. Aber mit diesen 1500 Gramm grau-weiße Masse können wir Gott nicht verstehen. Wenn wir Gott damit verstehen könnten, wäre Gott nicht Gott, dann wäre er uns untergeordnet. Deshalb bin ich froh, dass ich Gott nicht in allem verstehen kann. Und wie sagt das Jesaja in Kapitel 55? Meine Gedanken sind höher als eure Gedanken, meine Wege sind höher als eure Wege. Gott ist Gott. Und das schließt aus, dass wir in allem verstehen, was er zulässt. Aber wir werden immer wieder ermutigt, ihm bedingungslos zu vertrauen. Und hierin liegt das Geheimnis. Wir wollen diesem souveränen Gott vertrauen. Jesus zeigt diesem Mann eine andere Perspektive. Sehen Sie einmal, er ist dazu da, die Krankheit ist dazu da, damit die Werke Gottes an ihm sichtbar werden. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Mann, der Tag ein, Tag aus am Straßenrand bettelte, der nicht nur ein sozialer Notfall, sondern auch ein medizinischer Notfall war, unheilbar krank, der so manchen Fußtritt der Pilger hinnehmen musste. Auf einmal hört er aus dem Munde des Sohnes Gottes, du bist dazu da, damit die Werke Gottes an dir sichtbar werden. Unglaublich. Das ist unser Herr. Übrigens, meine lieben Freunde, das ist christliche Ethik. Wir gehen mit Riesenschritten auf Zustände zu, die wir nie haben wollten. Wenn ich allein bei uns in Deutschland daran denke, dass jede Minute ein ungeborenes Leben aufgrund von Abtreibung beseitigt wird und über 80% aufgrund sozialer Indikation, weil man der Meinung ist, man könne das Kind nicht durchfüttern, man könne das der Mutter nicht zumuten, dann schreit das zum Himmel. Und was ist denn mit dem alten Leben? Unsere westlichen Nachbarländer praktizieren doch zum Teil schon Euthanasie. Hier macht Jesus deutlich, jedes Leben, auch wenn es noch so krank und hilflos ist, hat einen heiligen, unantastbaren Sinn. Jedes Leben. Vielleicht fragen Sie sich jetzt ja, was ist mit dem Leben, das wirklich rund um die Uhr versorgt werden muss? Auch dieses Leben ist heilig und unantastbar. Nur einer schenkt Leben und nur einer nimmt Leben, und das ist Gott. Das wollen wir immer beachten. Und in dem Moment, wo wir Gott ins Handwerk pfuschen, machen wir uns schuldig. Und vielleicht hat ein solch hilfloses Leben für uns, die wir heute hier sind, die wir noch so gesund sind, dass wir hierher kommen konnten, den Sinn, dass wir neu dankbar werden für das, was Gott uns als Gutes bisher alles geschenkt hat. Wie konnte Gott all das Gute bisher in meinem Leben zulassen? Und Sie werden immer, es mag Ihnen noch so schlecht gehen, Sie werden in Ihrer Umgebung immer Menschen finden, denen es schlechter geht als Ihnen. Und das darf uns dankbar stimmen. Und auch das gehört zu diesem Gedanken, den Jesus hier ausspricht. Das ist Ethik auf höchstem Niveau. Dieses Leben ist dazu da, damit die Werke Gottes an ihm sichtbar werden. Wissen Sie, es ist schon wunderschön zu sehen, dass Gott mit jedem Menschen einen wunderbaren Plan hat. Und auch in Tagen der Krankheit und der Not dürfen wir wissen, dass unser Leben einen heiligen Sinn hat. Ich war in den Jahren 84 bis 86 sehr oft im Krankenhaus. Ich glaube 60, 70 Tage, genau weiß ich es nicht mehr. Immer wieder ein Rückfall, wieder ins Krankenhaus. Ich war damals junger Lehrer. Wir wussten als Familie nicht, wie unser Leben weitergehen sollte. Und da stellt man sich schon die Frage, was hat das Leben für einen Sinn? Ich kann zum Bruttosozialprodukt nichts mehr beitragen. Aber ich habe gemerkt, wenn meine Beziehung zu Gott in Ordnung ist, dann will mich Gott gebrauchen, egal in welchem Lebensumstand ich mich befinde. Und wie schön waren manche Krankenhaustage, wenn ich im Gespräch sein durfte mit Menschen, und da lag jemand neben mir, der musste sich das Evangelium anhören und der konnte nicht wie Sie jetzt rausgehen. Der lag da im Bett. Das sind Chancen. Jedes Leben und jede Lebenssituation, mag sie noch so schwierig sein, hat einen heiligen Sinn. Und so beantworten wir Christen ja die Frage nach dem Sinn von Sein, dass wir sagen, ich möchte Nutzen bringen für Gott. Alles andere ist zweitrangig. In erster Linie Nutzen bringen für Gott, und das kann ich, unabhängig von äußeren Lebensumständen. Die Umstände können noch so mies sein. Ich kann mich trotzdem nützlich machen für die Sache Gottes und ihn verherrlichen. Und vielleicht ist Gott manches Mal mehr verherrlicht worden durch einen Gläubigen, der seine Krankheit in Geduld getragen hat, als durch jemand, der geheilt worden ist. Jede Lebenssituation hat einen heiligen Sinn. Und das macht Jesus hier deutlich. Er hat einen wunderbaren Plan mit dem Menschen. Und manches Mal kann man diesen Plan nur auf Distanz erkennen. Ich weiß nicht, ob Sie das noch kennen, wenn ich früher zu älteren Leuten ging, die webten Teppiche, das waren so Gewebe mit Löchern, und dann zogen die so Fäden dadurch. Und in der Regel sah man das ja nur von unten. Lauter Knoten und da baumelten die Fäden runter, die mussten hinterher abgeschnitten werden. Von unten ein totales Chaos, aber von oben betrachtet hinterher ein wunderschönes Muster. Und genau das ist die Stelle, die wir soeben, glaube im Lied haben wir es gesungen, Jesaja 40, die auf den Herrn hoffen, heben ihre Schwingen empor wie die Adler und gewinnen neue Kraft. Aus der Vogelschauperspektive, vom Ziel betrachtet, von oben her betrachtet, wunderschönes Muster. Und so wird es uns eines Tages allen gehen, die wir den Herrn Jesus lieb haben. Wir werden ein wunderschönes Bild von unserem Leben erkennen. Auch in den Wochen, Monaten, Jahren, wo wir gelitten haben. Von oben, vom Ziel her betrachtet, sieht das eben alles ganz anders aus. Wir sind beschränkte Menschen mit einem beschränkten Horizont. Wir sehen nur von hier bis dorthin. Aber darüber hinaus sieht Gott und er hat mit jedem Menschen einen wunderbaren Plan. Ich denke gerne an diesen Mann, nicht nur, weil ich in der Mathematik immer wieder ihn bewundert habe. Er war ja ein unglaubliches Genie, hat mit 16 Jahren schon die Lehrsätze der euklidischen Geometrie verfasst und die Abhandlung über die Kegelschnitte. Und Blaise Pascal war Philosoph und er war Mathematiker und überzeugter Christ. Und er starb, wie Sie an diesen Jahreszahlen sehen, mit 39 Jahren an einer unheilbaren Krankheit. Und wie hat er das so schön ausgedrückt? Herr, ich weiß, dass ich nur eines weiß. Das ist typisch Philosoph, ne? Ich weiß, dass ich nur eines weiß, dass es mir gut ist, dir zu folgen und dass es mir schädlich ist, dich zu beleidigen. Ich weiß nicht, was mir nützlicher ist, Gesundheit oder Krankheit, Reichtum oder Armut. Diese Entscheidung liegt in deinem Willen verborgen, den ich anbeten und nicht ergründen will. Wunderschöne Aussage. Und da muss ich denken an das, was du soeben gelesen hast, Römer 8, 28. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Guten mitwirken. Nun, bevor ich mit einem Beispiel schließe, möchte ich Ihnen 6 Punkte mitgeben, um das Ganze mal zusammenzufassen, was Sie konkret tun können. Erstens, wir brauchen das biblische Gottesbild, um überhaupt im Ansatz eine Antwort auf die Leitfrage zu finden. Und deshalb informieren Sie sich durch die Bibel über Gott und sein Wesen. Wir haben diese 5 Punkte vor Augen. Gott hat das Böse nicht gewollt. Gott ist Liebe. Gott leidet mit. Er ist souverän. Und er hat mit jedem von uns einen wunderbaren Plan. Zweitens, reden Sie mit Gott. Sagen Sie ihm alle Not. Und wenn mir jemand sagt, ich kann aber in so einer Situation nicht mehr beten, dann sage ich immer, lesen Sie die Psalmen. In den Psalmen lernen wir beten unter schwierigen Lebensumständen. Schreien Sie Ihre Not raus und Sie dürfen zu Gott reden, wie Ihnen der Schnabel gewachsen ist. Aber bedenken Sie immer, Gott ist eine Respektsperson. Aber Sie können ihm all Ihre Not sagen, Ihre ganze Verzweiflung nennen. Aber wahren Sie sich dabei eine gute Grundhaltung. Gott wird nicht müde, Sie anzuhören. Leben Sie im Bewusstsein, dass Gott Sie gebrauchen will. Er hat Gutes mit Ihnen im Sinn. Römer 8, 28, eine ganz schwierige Stelle. Über diese Stelle hat eine gute Bekannte ein Buch geschrieben, die über viele Jahre ALS hat, Irmgard Grunwald, die gar nichts mehr kann. Und sie hat sich intensivst mit dieser Frage auseinandergesetzt. Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Guten. Jawohl. Tun Sie, was Jesus Ihnen deutlich macht durch sein Wort, durch andere Christen, durch Erfahrungen im Alltag. Und alles, was Sie erleben, hat einen tiefen Sinn, auch wenn Sie ihn noch nicht verstehen. Lernen Sie, Jesus Christus konkret zu gehorchen, auch dann, wenn sich andere über Sie lustig machen. Stellen Sie sich auf die Seite der Person, die Leben und Hoffnung in Person ist, Jesus Christus. Und suchen Sie Gemeinschaft mit Gott und anderen Christen. Manche machen ja, finde ich, den Fehler. Wenn es ihnen dreckig geht, stellen sie die Stacheln nach außen wie ein Igel, igeln sich ein. Nicht einigeln, sondern aufschließen. Suchen sie Gemeinschaft mit anderen. Erwarten sie auch nichts von anderen, dass sie jetzt besucht werden müssten, solange sie noch kriechen können oder telefonieren können. Gehen sie auf andere zu. Das macht das Leben reich. Vergehen sie nicht in ihrem Mitleid, sondern gehen sie auf andere zu und leiden mit. Das macht das Leben reich. Und deshalb suchen sie Gemeinschaft mit Gott und anderen Christen. Vor einigen Jahren sprach ich in einer Aula eines Gymnasiums über dieses Thema von heute Morgen. Es war im Mai 1991. Und während ich dort oben auf der Bühne stand, wurde dieser junge Mann in die Aula gefahren. Und Sie können sich vorstellen, wie mir das auf einmal durch die Glieder zuckte. Jetzt wird da ein Mann im Rollstuhl, ein junger Mann, in den Rollstuhl reingefahren. Hier sieht er ja schon älter aus. Er war damals 20, knapp über 20. Und er war querschnittsgelähmt. Und nach dem Vortrag gehe ich auf ihn zu und frage ganz zaghaft, konnte ich Ihnen irgendwie helfen? Und ich sehe das noch wie heute, da guckte er aus dem Rollstuhl hoch und strahlte mich an und sagte, ich bin Christ. Ach, da fiel mir erstmal ein Stein vom Herzen. Da wurde mir auf einmal bewusst, er hatte für sich eine Antwort gefunden. Hat er Folgendes gesagt, wir haben das später aufgeschrieben, das können Sie auch schriftlich gleich in einem kleinen Büchlein mitnehmen. Ich war 20 Jahre alt, als ich bei einem schweren Motorradunfall lebensgefährlich verletzt wurde und seitdem querschnittsgelähmt bin. Ich bin mir doch jedoch sicher, dass mein Weg zum Glauben an Jesus Christus und damit zum ewigen Leben nur über den Rollstuhl führte, weil ich anders nie auf Gott gehört hätte. Heute kann ich Gott für meinen Weg und sogar für meinen Rollstuhl danken, denn ich habe viel mehr gewonnen als verloren. Der Tod hat für mich seinen Schrecken verloren, denn wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und dann sagte er mir diesen Bibelvers, wer den Sohn hat, hat das Leben, wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Er sagte damals, stellen Sie sich vor, ich hätte jetzt noch 50 Jahre, würde gesund und munter leben, auf meinem Motorrad durch die Welt radeln, aber dann am Ende in der Hölle landen, getrennt von Gott. Er sagte damals genau den Vers, den wir vorhin gelesen haben, zum Heil wurde mir bitteres Leid. Und das war keine Eintagsfliege. Ich habe ihn einige Jahre später, als ich in Kreuztal in der Stadthalle evangelisierte, habe ich ihn getroffen, wurde er im Rollstuhl reingefahren. Später standen wir mit unserem Missionszelt in Krombach, wurde er mit seinem Rollstuhl reingefahren. Und dieses Bild ist dort in einer Gemeinde gemacht, wo ich jedes Jahr etwa einmal predige. Da sitzt er vorm Bücherregal. Er ist ein wirklicher Zeuge seines Heilands. Dirk Langenbach aus Kreuztal. Und gerade die letzte Woche habe ich ein Manuskript bekommen, das müssen wir euch noch zuschicken, Fredi, von ihm, wo er ein kleines Büchlein geschrieben hat, sehr beeindruckend. Zum Heil wurde ihm bitteres Leid. Sehen Sie, manches Leid ist das große Stoppschild im Leben eines Menschen. Und von daher, Gott hat einen Plan. Und all das Leid hat einen tiefen, heiligen Sinn. Ich lasse einmal ein schönes Gebet, mit dem ich schließen möchte. Herr, ich danke dir, dass mein Leben in deiner Hand ist. Herr, ich weiß, dass alles, was in meinem Leben geschieht, zu meinem Besten dient. Lass mich das nie vergessen. Gerade auch dann, wenn dunkle Wolken aufziehen. Gleichzeitig bin ich mir bewusst, dass ich nicht dich in allem verstehen kann, aber ich will dir umso mehr in allem vertrauen. Lieber Herr Jesus, ich bitte dich für meine Zuhörerinnen und Zuhörer, segne sie, tröste sie, ermutige sie an diesem Leben und schenke, dass wir alle miteinander von der Warum-Frage, für die du so viel Verständnis hast, die du ja am Kreuz selber ausgerufen hast, dass wir dabei nicht stehen bleiben, sondern das Wozu uns immer größer wird und wir deine Pläne mit unserem Leben dankbar annehmen können. Lieber Herr Jesus, du bist der Beste. Du bist der Gott, der für uns gelitten hat. Und deshalb kannst du allein auch den Ausweg aus dem Leid zeigen. Und dafür wollen wir dir herzlich danken und dir an diesem Morgen alle Ehre geben. Amen.